Das Zimmer hat einen Kachelofen mit einer Sitzecke. So stelle ich mir das vor. Für diese Folge brauchen wir ihn nämlich ganz besonders. Einen warmen, geschützten Ort, an dem wir offen reden können. Ihr hört ein Zimmer für uns allein. Mein Name ist Paula Lochte und in dieser Folge geht es um das Recht auf Abtreibung. A room for your voice and a space for your mind, 'cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence, I'm not free, while any woman is unfree, not just a sentence. Normalerweise beginnen die Podcast-Folgen mit Sprachnachrichten aus der Community von unserem Instagram-Kanal Frauengeschichte. Aber beim Thema Abtreibung, da fällt es verständlicherweise vielen schwer, vor einem Mikro darüber zu reden. Unter einem Post zum Thema haben aber viele kommentiert. Zum Beispiel, jede Frau sollte selbst über ihren Körper bestimmen. Für Frauen, die in der DDR aufgewachsen sind, ist das alles schwer vorstellbar, weil Schwangerschaftsabbruch seit 1972 legal war. Niemand darf und sollte über unsere Körper bestimmen. Niemand anderes als wir trägt das Risiko. Bevor wir starten mit unserem heutigen Gespräch, noch ein Hinweis. Eine der beiden Gästinnen wird im Laufe der Folge ihre Abtreibung sehr genau schildern. Die fand unter illegalen Umständen und deshalb ohne Narkose statt. Wenn das für euch zu heftig ist, skippt gern vor. Ich sag euch vor der betreffenden Stelle nochmal Bescheid. Herzlich willkommen im Zimmer für uns allein. Heute bei uns zu Gast sind Isabel Güthlein, genannt Günderlein, Künstlerinnenname, und Claudia Decker. Und
Ohne Künstlername.
Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen und würde mich freuen, wenn ihr euch als erstes mal kurz selbst vorstellt in ein paar Sätzen.
So, ich heiße Claudia und bin 71. Geboren 1953 in einem Dorf zwischen Köln und Holland, also am Niederrhein. Und ich war viele Jahrzehnte Radiojournalistin beim BR und bin jetzt in Rente.
Ich bin Isabel Güthlein, auch bekannt als Günderlein. Ich bin Musikerin. Ich sage immer sehr, sehr gerne, ich bin Vocalist, weil ich so einen Mix aus Gesang und Rap so ein bisschen versuche. Und bin auch Aktivistin hier in der Stadt und ja, freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Ja, bin 23 Jahre jung.
Claudia lacht, weil du sagst, 23 Jahre, es liegen fast 50 Jahre zwischen euch beiden.
Ja. Also das ist ja schon Wahnsinn. Wieder eine Epoche eigentlich.
Stimmt.
Reisen wir also erstmal in der Zeit zurück. Mit dir nämlich, Claudia. Du bist 1953 geboren in einem kleinen Dorf. Und dieses Dorf, das war sehr, sehr katholisch.
Es war ein Bauerndorf. Und es war ein Dorf, wo die Hierarchie ganz eindeutig war. Und ich habe eben als Kind armer Leute sehr deutlich diese Hierarchie gespürt im Dorf. Also diese Engstirnigkeit und in die Kirche gehen, sonntags zweimal.
Zweimal sogar?
Zweimal morgens zur Messe. Krass. Und dann Nachmittag gab es dann auch noch die Christenlehre, wo man dann auch noch hin musste bei einem alten Pfarrer. Und da war das für mich sehr wichtig, da rauszukommen. Das war so ein diffuses Gefühl, ich will hier raus.
Und du, Günderlein, du bist ja fast 50 Jahre später geboren, 2001. Und deine Jugend hast du auch in einem kleinen Dorf verbracht, in der Nähe von München. Mhm. Wie war das denn bei dir? Hast du das auch als irgendwie klein und beengt empfunden?
Ähnlich, ja. Bei uns war das nicht mehr so streng alles mit der Kirche. Aber im Dorf, ich fand's auch ganz, ganz schrecklich. Bei mir kommt halt dann noch dazu, schwarze Frau. Es gibt nicht viele schwarze Personen dann im Dorf.
Das heißt, in euch beiden wächst irgendwie so der Wunsch, ich will hier raus. Und bei dir, Claudia, in den 60er Jahren, da gab's sozusagen ein Fenster zur Welt. Du hast Zeitungen und Zeitschriften ausgetragen.
Ja, genau. Jede Woche kam also so ein großes, dickes Zeitungspaket mit Hör zu, mit Gong, mit Goldener Post und Frau mit Herz und was weiß ich. Und es war ein Stern dabei. Das war für mich wirklich wie ein Fenster zur Welt. Und es gab dann noch irgendwann auf dem Titel die Geschichte Wir haben abgetrieben. Und das war ja irre. Das war irre, das zu sehen mit Frauenporträts auf dem Titelblatt vom Stern. Und da war, kann ich mich noch erinnern, Romy Schneider war dabei und Senta Berger. Die waren auf dem Titelblatt.
Und es war ja, muss man sagen, auch eine ziemlich mutige Aktion, denn das waren fast 400 Frauen. Und die haben damals damit aber eigentlich auch bekannt,
dass sie eine Straftat begangen haben.
Ja.
Das war ja, da stand Gefängnis drauf, abzutreiben. Weißt du noch, was du dachtest, als du da dieses Cover siehst?
Also es war auch eine große Erleichterung. Ich meine, ich war ja nicht davon betroffen, aber es war eine große Erleichterung, so zu sehen, boah, es ist möglich. Es ist möglich, sowas zu tun, auch wenn es verboten ist. Und das war ja schon die Zeit, wo das eine gesellschaftliche Debatte auch war. Es war ja ein öffentliches Thema geworden, selbst im Dorf. Und ich kann mich erinnern, ich war so damals im Gymnasium bei den Ursulinen in Köln. Das war eine Klosterschule. Also es war eine Mädchenschule. Wir haben natürlich dann auch drüber geredet. Und da gab es in meiner Klasse ein Mädchen, die war schwanger. Die war schwanger und wir haben untereinander natürlich geredet, welche Lösung gibt es? Also das war für uns was ganz Schlimmes, was ihr passiert ist. Welche Lösung gibt es? Und es war eine Klassenkameradin, die stammte aus einem Metzgerhaushalt. Und sie hatte den Eltern natürlich nichts davon gesagt, weil dann hätte sie, was weiß ich, Prügel gekriegt. Und sie hat dann sich den Trick ausgedacht. Sie geht also da in die Metzgerei bei ihren Eltern und sie hat sich da Schweineblut irgendwie geholt und hat das in ihre Scheide irgendwie reingefummelt und ist damit zum Gynäkologen gegangen, in der Hoffnung. Also sie sagt ihm, sie fängt an zu bluten und was soll sie tun und so, in der Hoffnung, dass der dann irgendwas macht, dass diese Schwangerschaft weg ist.
Also, dass sie quasi so tut, als sei es eine Fehlgeburt.
Ja.
Ich verstehe.
Und wir waren natürlich alle gespannt am nächsten Tag. Und sie hat erzählt, sie ist hochkant rausgeworfen worden. Der Arzt hat also, der ist nicht drauf reingefallen auf diesen Trick. Und jetzt gibt's keinen anderen Ausweg mehr. Sie muss es jetzt den Eltern sagen. Aber ihre Mutter ist mit ihr nach London gefahren. Weil wir wussten, in Holland kann man abtreiben, ohne dass man dafür bestraft wird. Und in England kann man abtreiben. Und ihre Mutter ist mit ihr nach London gefahren. Und da wurde dann die Abtreibung gemacht. Die in Deutschland illegale Abtreibung.
Krass.
War gezwungen, Deutschland zu verlassen, um das überhaupt machen zu können.
Ja.
Und dieses Erlebnis mit der Metzgerstochter, das hat sich dir eingebrannt. Wenn du das heute noch so...
Ja. Ich sehe sie noch vor mir. Ich sehe sie, ich weiß nicht mehr. Mensch, also erstmal so dieses, um Gottes Willen, du bist schwanger. Was tun? Was tun?
Ich fand ganz interessant, als du dieses Sterncover gesehen hast, dass du gesagt hast, es hat was mit dir gemacht, obwohl es dich nicht betroffen hat. Ich muss natürlich sagen, es hat dich noch nicht betroffen. Genau wie du irgendwie von der Notlage der Metzgerstochter angesteckt wirst in den Gefühlen und auch da noch nicht weißt, dass es dich selber auch noch betreffen wird.
Ja.
Darauf kommen wir gleich. Ich würde gerne nochmal von dir, Günderlein, wissen. Mhm. Auch du hast ja das so ein bisschen so empfunden, dieses Dorf in der Nähe von München, da ist so eine Enge. Mit wem konntest du eigentlich, als du in die Pubertät gekommen bist, mit wem konntest du eigentlich reden über all die Fragen rund um Sex, Sexualität?
Die wurden nicht gestellt. Also ich bin ja auch ohne Mutter aufgewachsen. Das heißt, da war die weiblich gelesene Person, die vor allem bei solchen Themen halt einfach Ansprechperson ist, war nicht da. Meine Mutter ist schon sehr früh verstorben, als ich 4 war, an Malaria. Und das heißt, es waren dann erstmal nur mein Papa und ich. Mit dem Papa, schwierig, will man mit dem Papa über die Periode sprechen?
Ja, genau,
weiß ich nicht.
Man kann vielleicht auch nicht alles beantworten.
Ja,
so.
Furchtbar.
Ja.
Du konntest nicht mit deinem Papa drüber sprechen, deine Mama ist früh verstorben. Dann wird aber eine Person ziemlich wichtig in deinem Leben für genau solche Fragen, nämlich deine Frauenärztin.
Mhm.
Wo man auch mal eine Frage stellen könnte, wenn man sich traut.
Genau, voll.
Und mit dieser Frauenärztin hast du dann ein entscheidendes Gespräch. Ein Gespräch, das hat mit dem Thema, über das wir heute sprechen, zu tun, mit Abtreibung. Nämlich, das interessiert dich auf einmal.
Ja, vor allem, also ich habe das halt, das Thema dann ein paar Mal schon irgendwie auf sozialen Medien oder irgendwo schon mal gelesen und es hat mich halt einfach interessiert, so, was bedeutet das genau, was passiert, was heißt das eigentlich alles so? Und erstmal wollte sie gar nicht so viel irgendwie dazu sagen, also am Anfang war es erstmal so ein bisschen so dieses, können wir da irgendwie dran vorbei an der Frage so? Und ich weiß noch, dass sie ja das mit dem Töten verglichen hat, also man eine Abtreibung hat es so ein bisschen erklärt, was passiert da und meint eben dann im Abgang, man möchte ja eigentlich keine Menschen töten. Der ist dann eingebrannt gewesen. Also ich bin dann auch so durch mein Leben dann weitergegangen. Wenn ich dann dieses Thema irgendwie nochmal gehört habe, war sofort drin so, that's a bad thing.
Also es geht ja um Töten, sagst
ja,
du, ne?
Genau.
Dann ist es ja ein Verbrechen.
Ja,
es
eben.
Ist ja noch eine größere Dimension,
ja,
als nur, dass du ein schlechter Mensch
ja.
bist, ne? Du bist eine Mörderin.
Mörder.
Du bist
eigentlich
eine Mörderin.
Ins Gefängnis mit anderen Menschen, die andere Menschen irgendwie umbringen. Und das war eingebrannt
das
bei
ist,
mir.
Das ist das Bild, das ist der Satz,
ja.
der deine Frauenärztin dir vermittelt. Da werden wir dann gleich nochmal drauf kommen.
Ja.
Jetzt reisen wir erstmal nochmal zurück in der Zeit, in die 1970er Jahre, zu Claudia, die gerade erfahren hat, sie kann an der Journalistenschule anfangen. Es ist 1973, im Herbst soll es losgehen mit der Ausbildung in München.
Mhm.
Aber du möchtest nochmal richtig Urlaub machen vorher. Du hast uns sogar Urlaubsbilder von damals mitgebracht. Magst du die mal zeigen?
Nein, wirklich?
Ja, wir haben damals nicht viel fotografiert, weil Fotografieren war teuer.
Mhm.
Und es war also, muss ich sagen, mein Gott, ich war 20 und er war 23. Was hat man damals für einen Urlaub gemacht? So ein richtiger Strandurlaub war das.
Also so am Atlantik, Südportugal.
Ja.
Auf dem Foto liegst du so am Strand, guckst
richtig
aufs Meer.
Richtig gemütlich, so Horizont schauend.
Genau. Hast du blonde,
in der Sonne braten,
gebundene Haare.
Um braun zu werden.
Also
sehr unvernünftig. Und wir waren natürlich auch sonst unvernünftig, aber wir waren unvorsichtig. Also ich hatte bei meiner Frauenärztin eine kleine Broschüre bekommen über die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage, dass ich also meinen Zyklus verfolgen kann und mit der Temperaturmethode verhüten kann. Also ich habe fleißig meine Temperatur gemessen und nach dem Eisprung ging die Temperatur hoch und dann wussten wir, so, jetzt müssen wir nicht mehr vorsichtig sein und vorher, man kann das ja nicht so steuern, wie man Lust hat, da war das so zwischen uns, der Mann passt auf und mein Freund hat dann auch gesagt, ich passe schon auf.
Mhm.
Und ich fange an, auf meine Periode zu warten und die kam und kam nicht. Und dann wurde ich halt unruhig und wir hatten ein Privatzimmer bei einem ganz jungen Ehepaar und die Frau sprach Englisch, so haben wir uns verständigt und irgendwann habe ich ihr gesagt, weil wir hatten so ein nettes Verhältnis wie so zwischen Freundinnen. Und dann habe ich ihr gesagt, dass meine Periode nicht kommt. Also sie hat dann gleich eine Lösung gewusst in die Apotheke und da gibt es ein Medikament, dass die Periode kommt. Ich war dann mit ihr in der Apotheke und Details weiß ich natürlich nicht mehr. Ist ja 51 Jahre her. Und ich habe die Tablette oder Tabletten, waren es zwei Tabletten, nichts tat sich. Und dann dieses jeden Tag warten. Also die Unbeschwertheit war dann wirklich verflogen. Jetzt wird's ernst.
Günderlein, du kennst dieses Gefühl, dass die Periode eigentlich kommen sollte und sie kommt und kommt nicht.
Mhm.
Bei dir war das 2020, da bist du 19 Jahre alt.
Bei mir war es ja vor allem so dadurch, dass ich hatte keine Ahnung von meinem Zyklus, das war immer so fast schon überraschend, ah, die Periode ist da und dann ist sie wieder weg. Deswegen war es so nicht so sofort dieses, ah, ich sollte sie bekommen, sondern mir ist es mäßig irgendwann aufgefallen, ich so, warte mal, wann hatte ich denn das letzte Mal meine Periode? So, das ist ja jetzt voll lang irgendwie her, oder nicht? Und dann war mein Partner auch so, ja, du hast recht, stimmt, ist schon länger nicht. Und so sind wir dann draufgekommen, ich so, okay, das ist schon mal, das ist anders.
Also du hast nie Buch geführt?
Dieses Jahr erst angefangen. Das kam
Ach, das
alles
ja
dieses Jahr. Ja. Und so ist es dann gekommen. Ich so, oh Gott, bitte nicht. Und bin dann schon auch ins Paniken gekommen. So dachte mir aber immer noch so, ja mei.
Es ist dann Winter 2020.
Mhm.
Du bist 19 Jahre alt und es kommt der Moment, du kaufst einen Schwangerschaftstest.
Ja.
Wie ist der Moment, als du diesen Schwangerschaftstest machst?
Ich war super panisch, schon beim Kaufen war ich super nervös, mein Partner war dabei die ganze Zeit mitgekommen, alles mitgekauft und so, aber ich war super panisch, weil in meinem Kopf war halt auch die Frauenärztin schon drinnen, weil so, gut, wenn jetzt dieser Schwangerschaftstest positiv ist, ich habe eigentlich keine andere Wahl. Ich bin weder finanziell, mental, emotional, ich kann jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt kein Kind großziehen. Da wird das Kind unglücklich und vielleicht sogar traumatisiert aufwachsen. Ich werde unglücklich und traumatisiert weiter wachsen so. Das heißt, in meinem Kopf war schon so, okay, Adoption, Abtreibung. Jeder macht das, was für die Person richtig ist. Aber für mich persönlich könnte ich jetzt nicht ein Kind bekommen und es zur Adoption freigeben. So. Und das heißt die ganze Zeit in meinem Kopf so, oh mein Gott, es läuft darauf hinaus, dass wenn der Test positiv ist, dass ich ein Kind töten muss. Die ganze Zeit ist es immer im Kopf so gespielt, dieses Gespräch mit der Frauenärztin so, oh mein Gott, wenn der positiv ist, dann bin ich einfach eine Mörderin.
Das ist ja eine Wahnsinnsbelastung.
Mhm.
Und du gehst dann nach Hause mit diesem Test.
Ja.
Was passiert dann?
Ich habe meinen Partner umarmt, weil ich gesagt habe, ich möchte es alleine auf dem Klo machen. So. Und gleichzeitig war es in meinem Kopf so eine Verabschiedungsumarmung, weil gleichzeitig durch Gesellschaft ist in meinem Kopf auch noch abgespeichert gewesen, wenn der Test positiv ist, dann bin ich auch gleich Single. Mein Freund wird sich trennen. Ja, das ist in meinem Kopf war gleich so, ich meine, wir sind seit 6 Monaten gerade mal zusammen. So, der wird jetzt, ich kann kein Kind jetzt haben. Das heißt, selbst wenn er jetzt sagen würde, er würde gerne das Kind haben, würde nicht funktionieren. Und gleichzeitig dachte ich mir, ja, nicht, dass er denkt, ja klar, ich bin dann eine Mörderin. Wer will mit einer Mörderin zusammen sein? Leute, wer will das? Ich nicht.
Oh,
und das heißt, ich gehe in das Bad mit dem Gedanken, okay, es kann sein, dass ich aus dem Bad wieder rausgehe und ich bin Single und muss töten. Und das heißt, es war absolut wahrscheinlich einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, dieser Gang aufs Klo und dann diesen Test zu machen und dann zu warten und dann vor allem das Ergebnis zu sehen. Für mich war erstmal so, alles klar, das ist der Tag, wo mein Leben vorbei ist. Das Kapitel ist jetzt vorbei.
Also es ist eine furchtbare Situation, furchtbar. Also alles bricht zusammen.
Ja.
Alles bricht zusammen, was du dir bis dahin aufgebaut, was du dir überlegt hast und eben dein Alltag, dein Alltag und deine Zukunft. Es verändert alles.
Ja.
Ja, kann ich also wirklich nachempfinden. Aber was mich eben auch so berührt hat, was du gerade erzählt hast, dass du wusstest, in dem Moment bist du Single. Und das ist natürlich auch nochmal, also egal nun wie innig oder nicht innig eure Verbindung war, aber dann zu wissen, du stehst alleine da, das ist ja auch so furchtbar. Ich hatte zum Glück meinen Freund, wir waren schon über 2 Jahre zusammen und wir hatten so das Gefühl, ich gehe zwar jetzt nach München, ich gehe weg aus Köln und er muss noch bleiben, weil sein Studium noch nicht fertig war, aber es war völlig klar zwischen uns, er kommt dann auch nach München. Also ich hatte wenigstens ihn an meiner Seite.
Ich möchte gerne wissen, wie ist es bei dir ausgegangen, Günderlein? Also, weil du sitzt ja dann auf dem Klo mit dem alleine mit dem positiven Schwangerschaftstest und du hast diese Schreckensgedanken, wenn ich jetzt rauskomme aus der Tür, dann bin ich Single und ich bin eine Mörderin.
Ja.
Wie reagiert dein Partner denn dann
tatsächlich? Genau im Gegenteil. Ich hab erstmal gar nicht.
Ja. Oh mein Gott, da muss ich ja wirklich durchatmen. Aus.
Ja, zum Glück. Also ich habe auch so ein großes Glück mit meinem Partner, mit dem ich auch immer noch auch zusammen bin.
Nein,
so, ja.
Auch ist das schön.
Und ich bin gar nicht rausgekommen. Also ich saß da, bis er irgendwann geklopft hat und war, hey, so, was ist los? So, das sollte jetzt schon fertig sein. Und ich habe dann die Tür aufgemacht, habe nichts gesagt und hat mich einfach erstmal nur in den Arm genommen. Das war erstmal, dann saßen wir da auf dem Badezimmerboden und waren erstmal, war ich im Arm. Konnte da weiter weinen so und da war dann vor allem an dem Abend erstmal wenig Kommunikation von was machen wir jetzt, sondern es war eher ein einfach, ich konnte einfach sein für den ganzen Abend. Ich war einfach, weil es hat so viel mit mir gemacht, ja auch so allein dieses Kind-Thema, Kind-Mutter-Thema, das ist einfach auch für mich, die ohne Mutter aufgewachsen ist, eh ein sehr emotionales Thema und ich wollte schon immer Kinder haben. Das ist, seitdem ich ein Kind bin, sage ich, ich werde Mama sein. Und deswegen ist es so nah einfach gegangen so und ich durfte einfach sein. Ich konnte dann erstmal nur in seinem Arm existieren und es war erstmal egal, was der Schwangerschaftstest sagt, für ein paar Minuten und das hat so viel gebracht, das hat mir so viel Power gegeben zu wissen, ich bin nicht allein.
Wie bist du denn dann überhaupt zu einer Entscheidung gekommen?
das war dann vor allem am die nächsten Tage daraufhin, hatte ich ganz viele Gespräche eben mit meinem Partner, wo er vor allem halt mir auch gesagt hat, so hey, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Meiner Meinung nach sind wir absolut nicht bereit, ein Leben jetzt irgendwie groß zu ziehen. Aber wir gehen mit deiner Entscheidung.
Mhm.
Was du entscheidest, ist unsere Entscheidung. Das war dann auch schon mal so ein, egal was wir jetzt machen, er ist mit dabei. Aber wir sind dann schon ziemlich schnell eigentlich zu einer Entscheidung gekommen, weil uns dann einfach bewusst war, so, ich kann mit gutem Gewissen nicht ein Kind jetzt in die Welt setzen, weil es würde einfach nicht gehen.
Claudia, bei dir 1973 im Portugal-Urlaub, als du ungewollt schwanger bist, ja, welche Bilder kommen da bei dir hoch in dieser Notlage, in dieser Drucksituation?
Für mich war die Frage, oder vielmehr für uns beide, und das waren, wir waren wirklich so eine wunderbare Einheit in diesem Prozess. Wir wussten eigentlich immer, wir wollen mal 4 Kinder haben und der erste Bub, der kriegt den Namen Florian. Also wir haben an Kinder gedacht.
Mhm.
Unsere Beziehung war schon ziemlich stabil nach über 2 Jahren. Und trotzdem waren wir uns beide einig. Also ich wusste, dass meine Entscheidung die wesentliche ist.
Mhm.
Also mein Freund hat es mir auch nicht übergestülpt, dass er gesagt hätte, wir können jetzt noch keine Kinder kriegen, es ist zu früh, sondern ich habe mich wunderbar aufgehoben gefühlt in dieser Verbindung. Und da war es ganz schnell einfach nur klar, wie können wir hier in diesem fremden, nicht nur in diesem fremden Land, sondern es war ja auch eine Zeitfrage. Wenn wir nach Hause kommen, wenn der Urlaub zu Ende ist, dann muss ich nach München. Ich hatte also zu Hause vielleicht nur noch 3 oder 4 Wochen. Alles war viel komplizierter. Es ging nur noch um diese praktische Frage, wie kriegen wir das hin? Wen finden wir denn? Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll.
Weil man muss ja nochmal sagen, es ist 1973, du bist 20 Jahre alt und du kommst mit deinem Partner gemeinsam zu der Entscheidung, wir möchten dieses Kind nicht bekommen, wir möchten diese Schwangerschaft abbrechen.
Ja.
Aber in den 70er Jahren ist das sowohl in Deutschland illegal,
ja,
als auch in Portugal. Man muss sogar dazu sagen, Portugal ist aber damals eine autoritäre Diktatur.
Ganz da
ist,
oh, das stimmt.
Ja,
ja.
Da steht eine Gefängnisstrafe drauf, abzutreiben. Und ihr seid ja da nicht heimisch. Wie findest du überhaupt raus, was kann ich jetzt machen?
Ja, wie du sagst, nicht nur erzkatholischen Land, sondern es war ja auch noch eine Diktatur. Und da überhaupt dran zu denken, da in dieser Fremde eine Abtreibung zu machen. Aber wir waren so unter Zeitdruck.
Ja, klar.
Außerdem, also wir hätten ja sofort den Urlaub abbrechen können. Wir hätten sagen können, wir fahren morgen nach Hause. Irgendwie, da war ich dann auch so pragmatisch, nun überhaupt daran zu denken, wie viel kostet sowas. Ich hatte so in Erinnerung oder irgendeine Ahnung davon, in Deutschland kostet das dann mindestens 1000 Mark, wenn nicht noch mehr.
Was ja oder sehr, sehr teuer ist, oder?
Illegal und noch sehr teuer für uns als
für damals
Studenten damals.
Ja.
Oh, stimmt.
Also in dieser Panik dann auch, sagt unsere Vermieterin, sie kennt jemanden. Und das weiß man ja auch in dieser bigotten, erzkatholischen, in diesem Milieu.
Mhm.
Wir wissen es doch, dass die Frauen untereinander immer, immer drüber gesprochen haben und sich immer geholfen haben. Und das sehe ich noch bildhaft vor mir, wie sie mit uns in die nächste kleine Stadt gefahren ist. Und wir sind da an den Strand gegangen. Und der Strand, also es war unbeschwertes Strandleben, schönes Wetter, Urlaubsstimmung. Und unter einem großen Sonnenschirm, der nur auf dem Sand lag, da saß auf einem Tuch eine ältere Dame, Badeanzug,
nein,
schwarzes Haar, die Haare streng zurückgekämmt, einen Dutt hinten im Nacken. Und dieser Frau habe ich meine Tabelle gegeben mit meinem Zyklus.
Mhm.
Und das hat sie sich angeguckt. Und unsere Vermieterin hat dann gedolmetscht über Englisch. Und sie hat das so richtig studiert, meine Kurve. Und dann hat sie genickt. Und das war die Entscheidung. Also ich wusste dann, dass sie eine Krankenschwester ist. Mhm. Das hat mich ein bisschen beruhigt, aber in dieser Not, also
man nimmt, was
selbst,
man bekommt.
Selbst ne? Wenn sie, was weiß ich, Seiltänzerin gewesen wäre, wenn ich weiß, sie macht sowas ja. Und sie hat Erfahrung da drin, da ist alles andere egal. Man überblickt nicht, in welche Gefahr man sich begibt. Mhm.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, denn ich habe euch versprochen, dass ich Bescheid sage, bevor es drastisch wird. In den nächsten Minuten des Gesprächs wird Claudia sehr einprägsam von ihrer Abtreibung erzählen. Wenn ihr das lieber nicht hören möchtet, dann skippt ab hier etwa 9 Minuten nach vorne. 2 Tage, nachdem du diese Frau, Krankenschwester, kennengelernt hast an einem Strand in Portugal, soll die Abtreibung bei ihr zu Hause stattfinden.
Ja. Mhm.
Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Haus, in das du da jetzt reingehst?
Also es ist einfach ein malerisches, verschlafenes Städtchen, 1973, Algarve. Das sind niedrige, eine Gasse eigentlich, eine Kopfsteinstraße oder ein Sträßchen. Und das sind weiße, einstöckige Häuser. Häuschen sind es, so ein Häuschen am anderen, so aneinander geklebt. Also Tür an Tür. Und an einer dieser Türen klingeln wir dann und da macht die Frau dann die Tür auf und da sind wir dann am Ort des Geschehens. Mhm. Und ich weiß noch, dass es war alles winzig, die Tür geht auf und da gibt's einen Flur und erst sitzen wir rechts in dem Raum, mein Freund und ich und die Frau mit unserer Vermieterin, die war ja nötig zum Dolmetschen, die erklärt uns dann, dass geradeaus durch in dem Gang, da ist also das Zimmer, wo es passieren wird und ich weiß noch, dass ich dann gefragt habe, dass mein Freund doch mitkommt und da hat diese Frau dann gesagt, nein, nein, der muss hier warten.
Warum?
Da sind Männer nicht zugelassen. Das kommt überhaupt nicht in Frage, dass ein Mann dabei ist. Der muss hier warten.
Das bedeutet aber ja dann für dich, keine Person, die du wirklich gut kennst, ist dabei.
Ja.
Du bist bei einer fremden Frau in ihrem Privathaus, vertraust ihr.
Ich muss ihr vertrauen und
keine andere
wo ich
Wahl,
gehofft hatte, dass er meine Hand halten kann und er wollte meine Hand halten. Das ging nicht. Und da stand also, das war ein kleiner Raum, was weiß ich, vielleicht 10-12 Quadratmeter und da stand in der Mitte wie ein ausrangierter gynäkologischer Stuhl und daneben eine Liege. Also so viel Platz war in dem Raum. Ich wusste, es muss sein, ich wusste aber nicht, ob es gut ausgeht. Und ich wusste, ich muss da durch. Ich muss da durch. Wenn die Frau sagt, da darf kein Mann mit rein, dann muss ich das auch akzeptieren. Aber ich weiß ja, er ist ja da. Und die Vermieterin war immerhin dabei. Und da gibt's nur eins. Ich steige auf den Stuhl und mache die Beine breit und alles Weitere liegt nicht mehr in meiner Macht. Es gab keine Alternative. Wir mussten das jetzt machen, damit es dann auch erledigt ist, damit wir weiter in unserem Leben dann gehen können. Es war die Chance. Das war die Chance. Und da gibt's gar nichts. Also da habe ich auch so einen Anspruch an mich gehabt. Jetzt machst du das. Aus. Fertig, aus.
Und gleichzeitig ist es ja alles andere als einfach, denn es ist eine illegale Abtreibung damals. Das heißt auch, du hast eigentlich nur diese Krankenschwester, die vielleicht hoffentlich ein bisschen weiß, was sie tut, aber die kann dich zum Beispiel gar nicht betäuben. Dafür bräuchte man ja noch einen Anästhesisten oder so. Das heißt, du musst diesen Eingriff ohne Betäubung machen.
Ganz genau.
Oh Gott.
Aber auch das habe ich mir ja nicht konkret vorstellen können, was das bedeutet für mich. Also das ist ja auch Teil des Leichtsinns gewesen, zu wissen, es kann was passieren. Viele Frauen, mein Gott, Armeen von Frauen sind gestorben daran, dass sie an der Abtreibung verblutet sind. Das zeigt natürlich auch, wie ausweglos wir die Situation gesehen haben. Dass wir keine andere Chance sahen.
Ja, außer das.
So, das machst du jetzt. Das machst du jetzt. Und dann hat diese Frau sich natürlich an mir zu schaffen gemacht. Das, jetzt geht's also los. Und meine Vermieterin stand neben ihr. Und dann setzt natürlich der Schmerz ein. Irgendwann kam der Schmerz. Und ich fing an zu brüllen.
Oh mein Gott.
Ich fing an zu brüllen. Und sie sagt dann dauernd zu mir, während sie an mir sich zu schaffen macht, scht, also dass ich nicht schreien will. Es darf keiner mitbekommen.
Oh mein Gott.
Also immer dieses, und sie ihrerseits brüllt mich nicht an in ihrer Sprache, dass ich endlich das Maul halten soll, sondern immer nur dieses scht, 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 pst, pst, pst. Und ich brülle.
Ja.
Und was ich sah an Werkzeug, das war, ich habe dann hinterher meinem Freund erklärt, wie so eine schmale Gebäckzange, dass sie mit so einer Zange in mich reingegangen ist und dann, was weiß ich, meinen Muttermund geöffnet hat und da rausschaben musste, was drin war und was nicht mehr drin sein durfte. Und immer wieder, wenn sie in mich reingegangen ist, fing ich an zu schreien vor Schmerzen. Und ich wusste, das portugiesische Wort für Ende oder Aufhören ist Fico. Und ich habe immer wieder gejammert, wenn sie mal wieder draußen war, Fico, Fico. Und sie hat den Kopf geschüttelt. Ach, Gott. Nein, sie war immer noch nicht fertig. Keine Ahnung, hat es 10 Minuten gedauert, keine Ahnung. 10, 15, weiß ich nicht. Und gleichzeitig habe ich mich auch geschämt, dass ich da so brülle und immer wieder Fico. Also ne, ich habe diese Entscheidung getroffen. Jetzt, Mädel, halt es durch. Und stattdessen jammer ich und bringe die Frau vielleicht auch noch in Schwierigkeiten.
Und dich selbst auch.
Und mich selbst auch. Und also es war schrecklich. Es war einfach schrecklich und schmerzhaft und irgendwann war es ja auch zu Ende. Irgendwann war es zu Ende. Und da standen die zwei Frauen und ich weiß, sie hatte da einen Eimer dann vor dem Stuhl natürlich stehen. Und dann hatte sie also diese blutunterlaufene Gebäckzange und da hing ein Blutklumpen. Also es war irgendein Gewebe, es war gar nichts zu erkennen. Es war irgendein dickes, blutiges Gewebe und sie haben das irgendwie begutachtet, diese zwei Frauen. Dann musste ich mich auf die Liegen legen, direkt nebenan, und da war sie kurz draußen und kam mit so einem großen Kochtopf zurück und der war voller zerstoßenem Eis. Und den hat sie mir auf den Bauch gestellt, diesen Topf voller Eis. Zum Blutstillen.
Zum Blutstillen.
Zum Blutstillen, die Kühlung, um die Blutung zu stillen. Und dann durfte auch mein Freund kommen und es war alles gut. Alles war gut.
Ach du heilige Scheiße, muss ich auf gut Deutsch einfach sagen. Das ist so krass. So bewundernswert auch gleichzeitig.
Ja.
Das ist das Los von vielen Frauen, von unzähligen Frauen. Furchtbar, furchtbar. Und diese Krankenschwester hat mir gleich gesagt, wenn wir wieder zu Hause sind, dass ich sofort zu meiner Ärztin gehen muss, dass die sich das wieder anschaut. Und ich war dann bei meiner alten Frauenärztin, eine ganz zarte, verhutzelte Person, und der musste ich dann gestehen, was ich gemacht hatte, und sie hat nicht geschimpft, aber es war ganz klar, sie wurde ganz wortkarg und ernst. Sie fand das nicht richtig und sie hat nach der Untersuchung gesagt, diese Frau wusste, wie man's macht. Sie hat alles richtig gemacht.
Oh,
Was für eine Erleichterung, denn das war ja auch in dem Moment überhaupt gar nicht klar,
ob das überhaupt jetzt
seine
wirklich
Gesundheit
fertig ist.
Auch, und auch, ob seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzt.
Ja.
Wir kommen jetzt wieder zurück in die Gegenwart fast, in die Gegenwart. Wir sind in der Zeit der Corona-Pandemie. Günderlein, du bist 19 Jahre alt, ungewollt schwanger. Und dieser Satz mit dem, wer abtreibt, ist eine Mörderin, der klingelt in deinen Ohren, den hatte deine Frauenärztin dir gesagt. Und trotzdem gehst du dann, um die Schwangerschaft festzustellen, genau zu dieser Frauenärztin. Ja. Warum?
Ich glaube einerseits, weil eben ich jetzt, da war ich schon länger, ich muss nicht nochmal einer neuen Person mich wieder neu, meine ganze Geschichte neu erzählen und was war schon, was ist nicht, wo bin ich im Stand und was heißt dies und das. Und es war einfacher oder es hat sich einfacher angefühlt, zu der Person wiederzugehen, um diese Schwangerschaft zu klären, sicher, als wieder eine neue Person zu finden, die vielleicht genauso denkt, schlimmer denkt oder wie auch immer. Deswegen war für mich so, um so schnell und simpel wie möglich das zu machen, muss ich leider zu ihr. Und dann habe ich auch da herausgefunden, ja, ich bin sicher schwanger. Und es hieß dann als allererstes so, gut, was sind denn alles die nächsten Schritte? Was ist als nächstes? Wo bin ich gerade? Wie lange habe ich Zeit, was zu tun? Und sie hat die Abtreibung auch erstmal gar nicht angesprochen. Das war gar nicht als Option irgendwie available.
Ach, sie wollte dir erstmal sagen, jetzt, wo sie Mutter werden, kommen sie zu den und den Terminen zu mir und so.
Es war gleich so und sie sind in der und der Woche, wie auch immer. Und das heißt, jetzt gerade bildet sich das beide in meinem Körper und hat es eher so diesen biologischen Prozess halt so erklärt, was passiert jetzt die nächsten 9 Monate. Und es war wirklich das so ausgerichtet, als würde ich das Kind bekommen.
Aber du warst dir ja sehr klar in deiner Entscheidung, du möchtest dieses Kind nicht bekommen, du möchtest diese Schwangerschaft abbrechen. Es ist ja gesetzlich so, in den ersten 12 Wochen geht das, wenn man eine Beratung macht vorher und eine Bedenkzeit einhält. Das machst du beides und dann kommt der Tag, wo du, anders als Claudia, nicht in irgendein Privathaus in Portugal zu einer Frau gehst, die du am Strand kennengelernt hast, sondern du gehst in eine offizielle Klinik.
In eine Klinik, genau.
Erzählst du es auch deinem Vater?
Erstmal nicht. Also ich dachte mir, das muss er gar nicht mitbekommen. Das machen wir jetzt hier einfach auf die Schnelle, zack, boom, boom. Und keiner muss mitbekommen, was hier los ist. So. Ich dachte mir, ja, das wäre jetzt noch eine Sorge, die muss er gar nicht haben. So, der hat viel um die Ohren selber. Das ist etwas, das schaffe ich, das schaffen wir doch alleine. Das erste Mal, wo ich zur Klinik gefahren bin, weil ich da schon mal so ein erstes Beratungsgespräch auch hatte, wo ich nochmal alle Infos bekommen habe, wann muss ich da sein, was muss danach passieren. Und dann hieß es auf einmal, ich muss abgeholt werden. Ich darf nicht mit der Bahn nach Hause fahren.
Weil du bei diesem Eingriff eine Narkose haben wirst.
Eben, und auch selbst nach dieser Nachwirkungsaufwachzeit dann in diesem Aufwachraum ist es einfach besser, dass ich jemanden habe, der mich abholt, wo sie wissen, okay, die wird jetzt nicht alleine im MVG-Netz da durch die Gegend fahren. Und das heißt, zwangsläufig ist so, okay, wer hat ein Auto, den wir kennen, den wir einweihen? Mein Papa. Und dann habe ich 2 Tage vor dem Abtreibungstermin das meinem Papa erzählt, dass ich in 2 Tagen durch eine Abtreibung gehen werde und ich ihn brauche als Abholung. Und es war für ihn auch erstmal so,
was? Das kommt jetzt aus dem Nichts.
In 2 Tagen eine Abtreibung haben. Was ist denn die ganzen letzten Wochen, Monaten passiert? So, er war auch erstmal so, was bedeutet, das heißt, wie, so. War aber auch sofort unterstützend, hat gesagt, gut, wann muss ich wo sein, dass ich das mit meinen Terminen so machen kann.
Oh, da ist doch bestimmt eine Last von dir abgefallen.
Auf jeden Fall. Weil ich dachte auch wieder, okay, das ist das Ende. Das ist wirklich jetzt das Ende, wo er sagt, ich kann nicht mehr mit dir. Das ist immer irgendwie, immer gibt's irgendwas hier. Und zu wissen, okay, mein Papa sieht mich immer noch gleich. Das auch, dass ich jetzt nicht irgendwie, ich hatte ja oft dann eben das Gefühl, auch wegen diesem Mörder, dass ich jetzt irgendwie schmutzig bin, dass jetzt irgendwas an mir ist, warum man mich nicht mehr lieben kann, vor allem eben als mein Papa so. Und zu sehen, es ist das Gegenteil. Er holt mich ab, er ist da für uns so. Und er hat nicht viel zu dem Thema selber gesagt, sondern einfach nur gesagt, wann muss ich wo sein? Was mir auch wieder gezeigt hat, okay, er ist wirklich da.
Und das heißt, du wusstest an dem Tag der Abtreibung im Januar 2021, ich kann darauf vertrauen, am Ende des Tages oder am Ende des Eingriffs wird mein Papa vor der Klinik sein und mich abholen.
Genau.
Und dein Partner hat dich auch hinbegleitet?
Ja, der war die ganze Zeit da. Leider durfte er wegen Corona bedingt, durften gar keine Begleitungen überhaupt in die Klinik rein. Und dann sitze ich da im Wartezimmer und ich merke schon im Wartezimmer sehr bedrückende Atmosphäre. Es war, da war so eine Schwere irgendwie im Raum und keiner hat halt gesprochen und alle haben ihre Sachen ausgefüllt und so. Dann, als ich aufgerufen worden bin, wurde ich dann in den Raum von dem Arzt gebracht, so wo dann eben nochmal so eine kurze Vorbesprechung, so okay, wie sieht jetzt alles aus, was passiert jetzt genau, auch nochmal für mich einfach so Aufklärungsgespräche. Und ich komme rein, dann war ja, setz dich gerne hier hin. Und dann wollte ich ja gleich anfangen und war, ich bin gleich wieder da. Ist dann raus und dann saß ich da mindestens eine Stunde. Also ich weiß, dass es mindestens eine Stunde war, weil ich nach einer Stunde ein Video gemacht habe auf Snapchat. Das Krasse ist, dadurch, dass ich mich natürlich sehr gut kenne, sehe ich raus, dass ich super nervös bin, ich mich super unwohl fühle und versuche lustig zu sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich super Angst hatte, dass irgendwas irgendwie falsch ist oder dass irgendwas schiefgelaufen ist, weil was bei mir der Fall war, ist, dass ich ja super spät dran war. Also ich war ganz nah an der Grenze und das heißt, ich war wirklich, ich bin das, wie das Universum halt will, so noch um die Kurve irgendwie und dann hatte ich kurz voll Paranoia. Ich so, oh Gott, ich bin doch zu spät. Jetzt merken sie, ist es irgendwas doch nicht. Oh Gott, ich muss jetzt ein Kind bekommen. Dann auf einmal wieder, ich muss doch kein Kind bekommen.
Und wieder die ganzen Ängste.
Und alles kommt hoch. Die Frauenärztin war da zum einen so, du tötest jetzt wirklich ein Kind, Isabel. Andererseits so, oh Gott, was ist, wenn ich doch zu spät bin? Weil es hieß ja die ganze Zeit so, es muss jetzt schnell passieren. Ich muss schnell einen Termin finden. Letzter Drücker gefühlt. Und hatte dann Angst, dass dieser letzte Drücker doch zu spät ist.
Ja. Und dann kommt der Arzt zurück und guckt streng wie geht's weiter?
Er kommt zurück und, tut mir leid und ja, hier und redet dann weiter.
Irgendeine Erklärung?
Gar nichts. Es war dann, ging dann los. Und dann bin ich auch schon in den Raum. Das ging alles dann auch super schnell. Es war dann, okay, es geht jetzt los, bitte ein paar Mal atmen. Wenn man dann diese
Maske
und dann
auf den Mund
und dann ein paar Mal eingeatmet und dann war ich auch schon weg. Und ich weiß noch, dass mein letztes Gefühl oder Gedanke war einfach nur, sobald du aufwachst, ist es vorbei. Und dann fertig. Dann ist das Thema erstmal kurz fertig. Und dann bin ich aufgewacht in diesem Aufwachraum mit super vielen anderen Frauen und weiblich gelesenen Personen.
Also es ist
man
so
ist
ein
nicht alleine.
Klinikzimmer.
Das ist so ein größeres Zimmer und da sind ganz viele Liegen nebeneinander und dann liegen wir da alle gemeinsam und alle sind ein bisschen benommen und wachen auf und sind, oh Gott, hier sind ja andere Menschen und es ist irgendwie alles lieblos. Und da aufzuwachen und zu wissen, oh mein Gott, wir fühlen uns gerade alle irgendwie richtig beschissen. Man weiß gar nicht, wie fühlt man sich eigentlich. Gleichzeitig fühlt sich so an, es wurde gerade irgendwie was weggenommen von deinem Körper. Irgendwas ist jetzt weg von dir. Dann gleichzeitig in meinem Kopf, die Frauenärztin in meinem Kopf, die sagt so, du bist ein Killer now, so. Und
du hast ein Kind getötet.
Und dann wache ich auf und es ist eben nicht mein Partner, den ich sehe, sondern ganz viele andere wildfremde Frauen, die sich genauso fühlen wie ich. Mich hat es einfach nur erdrückt. Zu wissen, oh mein Gott, wir sind jetzt hier zu 15.
Zu 15 sogar. Das ist ja richtig viele Leute, ja.
Viele Leute. Und das war unschön. Es war sehr unschön. Ich habe mich sehr gefreut, da wieder raus zu sein.
Dann kommst du raus aus der Klinik und da ist dein Freund.
Mein Partner sitzt auf der Treppe. Mein Partner saß da, hat Musik, glaube ich, gehört. Etwas, was ihn auch ablenkt, weil der saß halt dann auch 4 Stunden. In dem Treppenhaus und weiß nichts. Geht dir gut? Ist es gut gelaufen? Ist es nicht gut gelaufen? Was ist los? Er weiß gar nichts und darf nicht rein, darf keine Fragen stellen und hofft einfach nur, dass ich irgendwann da wieder rauskomme. Und das bin ich dann auch nach ein paar Stunden. Und dieser erste Moment von, ist es geschafft, wir sind wieder zusammen.
Habt ihr euch in die Arme, du machst gerade so eine Geste, habt euch in den Arm genommen.
Ja, und dann zusammen runterzugehen und dann zu meinem Papa reinzusetzen ins Auto, einfach Musik hören. Ich war noch ein bisschen benommen. Ich habe nicht so viel irgendwie gecheckt, wo fahren wir eigentlich hin jetzt? Ich habe anscheinend die ganze Zeit gefragt, wo fahren wir hin, Papa? Obwohl wir einfach nur heimgefahren sind.
Ja,
aber
dann noch benommen halt auch von der Narkose und von dieser überfordernden Situation auch.
Ich war dann sehr froh, dass es vorbei war.
Gleichzeitig ist es so, dass Frauen ja ganz unterschiedliche Gefühle beschreiben nach so einer Abtreibung. Mhm. Erleichterung gehört dazu, hatte Claudia auch schon genannt als so ein Gefühl. Und gleichzeitig gibt es aber auch andere Gefühle, zum Beispiel
Scham.
Scham.
Schuld.
Das kam bei dir hoch.
Ganz stark. Ich bin auch immer noch dabei, das zu battlen bisschen. Ich habe das relativ gut geschafft. Also am Anfang war das dann sehr stark. Vor allem ab dem so dritten, vierten Tag danach, da war die Frauenärztin sehr stark, aber auch einfach gesellschaftlich, wie viele Menschen nach wie vor über Abtreibungen etc. so denken. Ich habe das auch sonst jetzt niemandem mehr erzählt, groß. Also die Ängsten in meinem Freundeskreis wussten das so. Und ich habe das aber sonst nicht so, das ist Tabuthema, das darf keiner wissen. Eben weil ich wusste, wie Menschen darauf reagieren könnten, ich Angst hatte, also war ich so, ist mir nie passiert. Aber wir haben das echt richtig, richtig gut durchstanden, so zu denken. Und nach 6 Monaten so etwas zu haben und dann nach 4 Jahren immer noch zusammen zu sein.
Ihr seid bis heute zusammen.
Bis heute noch zusammen.
Du hast dich dann entschieden, vor ein paar Monaten tatsächlich deine Abtreibung öffentlich zu machen. Ja. Also du redest heute mit uns hier darüber. Mhm. Du hast auch schon vorher mal ein Interview dazu gegeben und du stehst auch als Musikerin sozusagen offen dazu und sagst das heute. Warum war dir das ein Anliegen, dass du da auch öffentlich drüber sprichst?
Zum einen, glaube ich, war das Wichtigste für mich, genauso Menschen wie mich zu erreichen, weil ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt auch so 2018 bis 2021 einfach gar keine Berührung zu dem Thema hatte. Ich kannte keine und ich bin mir sicher, dass ich insgeheim welche kannte, aber man hat halt nicht drüber gesprochen. Und es sollte kein Tabuthema sein. Sollte es einfach nicht. Und zu zeigen, dass man nicht alleine ist, weil das ist eben genau diese Angst, glaube ich, wo viele eben haben, ich werde dann alleine sein. Mit der Entscheidung, ohne der Entscheidung, dieses Angst vorm ich werde abgestoßen, ich wegen dem.
Das war ja auch eine deiner größten Ängste.
Genau.
An dieser Stelle kann man auch mal verraten, du bist die Stimme, die uns unseren Titeltrack in diesem Podcast gibt.
Oh yes.
Und du arbeitest auch gerade an oder schon seit einer Weile an einem Musiktrack, der sich mit Abtreibung beschäftigt. Mhm. Der ist noch nicht fertig, das heißt, wir können ihn jetzt an dieser Stelle nicht einspielen, aber vielleicht kannst du uns sagen, was ist da vielleicht die wichtigste Liedzeile oder die Message, die du damit rüberbringen möchtest?
Die wichtigste Message, die würde ich kurz auf Englisch sagen, ist eigentlich nur My Body, My Choice. Das ist das Wichtigste.
My body, my choice. Mein Körper, meine Entscheidung. Ein Slogan, der auch schon in der Frauenbewegung in den 70ern groß war, wo du, Claudia, um die 20 warst. Claudia, du bist ja dann Journalistin geworden, hast dich auch mit dem Thema Abtreibungen als Journalistin beschäftigt, hast auch einen Medienpreis bekommen, zum Beispiel für einen Beitrag über Abtreibungen in Bayern. Ich würde euch gerne beide abschließend fragen, also weil ich finde es interessant, ihr habt auch beide einerseits persönlichen Umgang gefunden, ihr habt Berufe gewählt, wo ihr auch vielleicht ein Vorbild sein könnt für andere oder die Stimme sein könnt für andere, die ihr damals vermisst habt. Zwischen euch liegen fast 50 Jahre. Was nehmt ihr eigentlich aus diesem Gespräch mit?
Also ich bin erstaunt darüber, wie mich das jetzt nochmal, also das ist wie das Alte ist aufgefrischt worden. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt gleich wieder alleine sein werde, dass ich dann wieder darüber nachdenken muss, Mensch, es sind 50 Jahre vergangen und wir reden genau darüber, was du gerade gesagt hast, Isabel oder Günderlein. Wir müssen immer noch drüber reden, über dieses Thema. Wir haben immer noch nicht die Freiheit, über uns selber zu entscheiden. Mhm. Und das ist für mich eigentlich sehr Hoffnung nehmendes, so viel Zeit ist vergangen. Wie lange Zeit braucht der Fortschritt? Oder wir können nicht auf den Fortschritt vertrauen. Wie müssen wir kämpfen? Und ich bin also fast verzagt. Bin fast verzagt, wie das nun mit dem Fortschritt sich bei diesem Thema entwickeln wird.
Verzagt. Also du wünschst dir, dass wir jungen, neuen Generationen, dass wir es leichter haben und dass wir auch dafür kämpfen, mehr.
Ja, ich wünsche es euch so sehr, dass ihr es leichter haben werdet.
Günterlein, was nimmst du mit aus diesem Gespräch?
Boah, also zum einen voll erschreckend zu sehen, wie viele Parallelen immer noch da sind.
Obwohl 50 Jahre dazwischen liegen,
wo man natürlich aber sagen muss, es hat sich natürlich, meine Abtreibung sieht ganz anders aus wie Claudias Abtreibung. Das ist ganz klar. Aber zu wissen, dass in ganz vielen Teilen auf dieser Welt die Abtreibung genau so aussieht.
Also so unsicher und illegal, wie es bei Claudia
das
war.
Das zu wissen, macht mir voll Angst und macht mich so traurig und gleichzeitig so wütend, dass es immer noch so ist. Und das zeigt mir auch, wir müssen noch viel mehr machen. Wir müssen uns noch mehr mobilisieren, wir müssen noch mehr über diese Themen sprechen und noch mehr auf Demos zu gehen. Und ja.
Claudia hebt die Faust.
Ja, es ist leider so, kämpferisch sein, das mag auch eine Phrase sein, wir müssen kämpferisch sein, aber ohne dass die Suffragetten in England vor über 100 Jahren auf die Straße gegangen wären und geschrien und protestiert hätten, die hätten auch nichts erreicht.
Hätten wir heute noch das Wahlrecht nicht.
Ja genau. Ja, so. Offensichtlich Phrase müssen wir heute.
Lasst uns kämpferisch sein, finde ich eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Mhm. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns eure Geschichten anvertraut habt und euch eingelassen habt auf dieses Zimmer, auf dieses Gespräch, auf diesen Podcast. Vielen Dank, Claudia. Vielen Dank, Günterlein.
Danke auch, danke, dass wir dabei sein dürfen.
Das war Ein Zimmer für uns allein. Diesmal ging es um ungewollte Schwangerschaften und das Recht auf Abtreibung. Wenn ihr von dem Thema betroffen seid, Rat oder Hilfe braucht, wir haben euch ein paar Anlaufstellen rausgesucht und in die Shownotes gepackt. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Gedanken mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gern über unseren Instagram-Kanal Frauengeschichte. Autorin dieser Folge war Julia Fritsche. Redaktion Eva Deinert. Produktion Flo Scheirer. Dramaturgie Despina Grammaticopoulou. Vocals kommen von Günterlein, die heute gemeinsam mit Claudia Decker bei uns zu Gast war. Und Host bin ich, Paula Lochte. Ein Zimmer für uns allein ist eine Gemeinschaftsproduktion der Redaktionen Zündfunk und Frauengeschichte vom Bayerischen Rundfunk 2025. Abonniert uns gern, um keine Folge zu verpassen. In der nächsten Folge geht es darum, wie es ist, als Frau in einem Beruf zu arbeiten, in dem es sonst fast nur Männer gibt. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und habe jetzt noch einen Podcast-Tipp von Deutschlandfunk Nova für euch. Eine Stunde Liebe. Die Hosts Anke, Shanli und Gero sprechen darin über Themen rund um Dating, Sex, Beziehungen und Liebe. Warum ist der Reiz an Sex mit dem oder der Ex so groß? Wie können wir auch nach einer Beziehung noch befreundet bleiben? Aber auch Fragen wie: Warum setzen Feministinnen in Südkorea auf Sexboykott? Was haben Frisuren damit zu tun und wo gibt es ähnliche Bewegungen? Jeden Freitag gibt es eine neue Folge voll von persönlichen, intimen Geschichten und einer Einordnung von ExpertInnen. Alle Folgen von Eine Stunde Liebe findet ihr in der Deutschlandfunk-App. A room for your voice and a space for your mind, 'cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence. I'm not free while any woman is unfree, not just a sentence.